Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout im Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonhard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. In der heutigen Folge wollen wir sprechen über ADS, also sozusagen die schlimmste Form der beidseitigen Lungenentzündung. Und mein Gast dafür heute ist Konrad Peukert, Facharzt unserer Klinik und ja in der sozusagen Facharzt in Bereitschaftsgruppe bei uns auf Intensiv, der sich jetzt schon seit mehreren Jahren mit den verschiedenen Formen des ADS vor allem in der Forschung beschäftigt. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch, Konrad. Vielen Dank, dass du da bist. Da wollen wir doch direkt mal reinstarten. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Es soll ja heute ums ADS gehen, da können wir vielleicht gleich nochmal auf die Abkürzung eingehen, aber wir wollen einmal mit einem Fall starten. Und zwar sind wir ja hier in Bonn auch ein ECMO-Zentrum. Es soll jetzt heute wirklich nicht um ECMO gehen, da machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Vielleicht kannst du aber trotzdem gleich einmal erklären, was das denn heißt. Auf diesem Telefon wird angerufen und da möchte uns jemand einen Patient aus einem externen Krankenhaus zuverlegen. Der ist 59 Jahre alt, männlich, hat ein BMI von 27, keine relevanten Vorerkrankungen und ist jetzt mit einer ambulant erworbenen Pneumonie seit 3 Tagen in diesem Krankenhaus, ist gestern intubiert worden, bekommt aktuell eine Antibiose mit Piperacillin, Tazobactam und Clarithromycin. Im durchgeführten Röntgenthorax hat man eine beidseitige Transparenzminderung gesehen. Der Patient ist mit einer FiO2 von 100% oder von 1 beatmet. Der PO2 arteriell ist 89 mm Hg, hat eine periphere Sättigung von 95 und ein CO2 von 70 mm Hg arteriell. Darunter ist der pH 6,9 und die Beatmungseinstellungen ist kontrolliert beatmet. Druck kontrolliert, 30 zu 15 sind die Drücke, in einem Verhältnis 1 zu 1 mit einer Atemfrequenz von 15. Wir wollen jetzt gar nicht groß ausbreiten, was denn hier die ECMO-Indikation sein könnte. Wie gesagt, dazu gibt es eine eigene Folge. Aber wenn du dir jetzt diesen Patienten vorstellst, was würdest du bei dem noch optimieren wollen oder anschauen wollen, ob es optimierbar ist?
Also als erstes muss man ja überlegen, man kriegt jetzt den Anruf schon mit einer Diagnose, und zwar ARDS. Dafür muss man sich erstmal überlegen, was ist ARDS eigentlich? Aus meiner Sicht, das ist ein syndrombasiertes Krankheitsbild. Das wird letztendlich durch 4 übergeordnete Faktoren klassifiziert. Die kann man hier in dem Fallbeispiel eigentlich auch ganz gut ablesen. Das sind zum einen die klinischen Symptome. Da wissen wir jetzt noch, beziehungsweise weiß man schon seit 3 Tagen, da geht es darum, seit wann ist das aufgetreten? Man würde sagen, innerhalb von einer Woche. Oder es besteht eine Verschlechterung der bereits vorhandenen respiratorischen Symptome. Dann würde man die radiologischen Befunde heranziehen. Das wäre sozusagen das zweite Übergeordnete. Da geht es vor allen Dingen um beidseitig diffuse Infiltrate im Röntgenbild oder im CT. Dann würde man sich die Atemmechanik angucken. Da geht es vor allen Dingen um respiratorisches Versagen, was dadurch entsteht, dass quasi ein interstitielles Ödem sich bildet im Rahmen des ARDS und irgendwann die Compliance, also die Dehnbarkeit der Lunge sinkt und dadurch die Atemarbeit steigt und letztendlich zu einer respiratorischen Erschöpfung kommt. Und am Ende auch Laborbefunde, und da geht es vor allen Dingen um den Horowitz-Quotienten, das ist der Quotient zwischen Sauerstoffpartialdruck und der zugeführten Sauerstofffraktion über den Respirator. Und wenn man sich das jetzt hier an dem Fallbeispiel anguckt, dann wäre das Erste, was man sieht, okay, das ist ein Patient, der ist mittlerweile beatmet. Das wäre sozusagen die klinischen Symptome. Der war wahrscheinlich so atemnötig, dass er das allein nicht mehr geschafft hat. Radiologisch gibt es hier den Befund, ein Röntgenbild mit beidseitiger Transparenzminderung. Das sind vor allen Dingen so Schmetterlingsinfiltrate, ein positives Bronchopneumogramm, milchglasartige Veränderungen, die man da sehen würde. Die Atemmechanik ist vermutlich auch eingeschränkt. Das lässt sich jetzt hier natürlich noch nicht so gut sagen. Und die Laborbefunde, wenn man das jetzt hier sieht, der hat ein PaO2, also ein Partialdruck, Sauerstoffpartialdruck von 89 und eine zugeführte Sauerstofffraktion von 100. Wenn man das jetzt teilen würde, käme man da auf 89 und das wäre per Definition ein schweres ARDS. Und jetzt müsste man sich überlegen, naja, gibt es vielleicht auch andere Sachen, die dazu führen können, dass man ARDS-artige sozusagen klinische Befunde zeigt. Das heißt, man müsste Pleuraguss ausschließen, der um die Lunge drumherum sein kann und die Transparenzminderung im Röntgenbild erklären kann. Man müsste wissen, ob es Atelektasen in der Lunge gibt, die man möglicherweise öffnen könnte oder ob vielleicht eine Raumforderung besteht. Das ist natürlich jetzt was Seltenes, aber das wäre theoretisch auch möglich. Und man muss vor allen Dingen kardiale Ursachen ausschließen. Also gibt es irgendwie zum Beispiel einen Volumenüberschuss, der letztendlich das Lungenödem erklärt, im Sinne von einem hydrostatischen Ödem.
Wir sollten, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. ADS, was bedeutet die Abkürzung und wie unterscheidet sich das von einer normalen Pneumonie?
Genau, ADS heißt sozusagen Acute Respiratory Distress Syndrome. Der Unterschied zu einer normalen Pneumonie ist, dass man sozusagen alle diese vier übergeordneten Faktoren, also klinische Symptome, radiologische Befunde, Atemmechanik und Laborbefunde erfüllen muss, um es als ADS zu klassifizieren. Und eine Pneumonie kann ja zum Beispiel auch einseitig sein und gar nicht mit einer massiven Atemmechaniksproblematik einhergehen.
Und ein ADS muss nicht unbedingt eine Pneumonie sein.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, um das zu verstehen. Wenn wir jetzt uns den Patienten nochmal anschauen, was würdest du klinisch bei dem wissen wollen, wenn du jetzt am Telefon wärst oder jemand anders ist am Telefon, was fragt der dann denjenigen noch, was muss ausgeschöpft sein?
Also es muss eine Pleurasonographie gemacht werden sein, um zu sehen, gibt es möglicherweise einen Pleuraguss, den man entlasten kann, der die Atemmechanik massiv einschränkt. Man müsste ein TEE machen, um zu sehen, ob es kardiale Dysfunktionen gibt, die möglicherweise dieses Lungenödem erklären. Und man sollte vorher die Beatmung auch im Sinne von der Lagerungstherapie sozusagen ausgeschöpft haben. Das heißt, den Patienten vorher einmal auf den Bauch gedreht haben, weil durch die Bauchlage sich quasi die Beatmungsverhältnisse in der Lunge verbessern und das möglicherweise schon zu einer Verbesserung dieser Krankheitskonstellation führen kann, sodass man eine Beatmung deeskalieren kann.
Wenn wir gleich mal über den Fall sprechen wollen, will ich dazu vielleicht direkt sagen, unser Beispielpatient war jetzt seit 6 Stunden auf dem Bauch, hat sich nicht verbessert und die Pleuraergüsse, die er hatte, sind beidseits entlastet worden. Dann lass uns doch noch einmal schauen, du hast eben schon gesagt, der Patient hat per Definition ein schweres ADS. Wie ist denn ein schweres ADS definiert und was gibt es noch für andere, wenn es ein schweres gibt?
Genau, also es gibt eine ADS-Definition, die ist schon mittlerweile ziemlich alt, die ist 2012 in JAMA publiziert worden von der ADS-Taskforce. Und da werden sozusagen alle diese Sachen, die ich eben aufgezählt habe, berücksichtigt. Und vor allen Dingen der Horowitz-Quotient, der gibt an, wie schwer sozusagen so ein ADS ausgeprägt ist. Das bedeutet, wenn man jetzt sagt, okay, man hat mild, moderat und schwer, dabei wäre mild dann ein Horowitz-Quotient zwischen 201 und 300. Normal sind es ungefähr 350 bis 500. Moderat wäre dann 101 bis 200 und schwer wäre dann unter 100 Millimeter Hg. Und das geht auch dann deutlich einher mit der Letalität sozusagen. Also wenn man sagt, okay, ein mildes ADS hat eine Letalität zwischen so grob 15-35%. Das steigert sich dann bei einem moderaten ADS auf 30-50% ungefähr. Und bei einem schweren ADS ist die Letalität schon zwischen 40-60%. Und das ist vor allen Dingen durch die unterschiedlichen Patientengruppen zu erklären, also diese großen Spannen in der Letalität mit Vorerkrankungen oder Alter der Patienten. Das wäre sozusagen die Einteilung des ADS nach den Berlin-Definitionen, die 2012 publiziert wurde. Und es gibt mittlerweile auch 2024 noch eine neuere Definition. Das ist sozusagen die globale ADS-Definition. Die hat ein paar Anpassungen. Die alte wird noch sozusagen eigentlich genommen und die benutzen wir auch klinisch viel. Die neue, da gibt's eben diese paar Anpassungen, da geht's vor allen Dingen um High-Flow-Sauerstofftherapie, das ist sozusagen so eine Atembrille, die man auf die Nase kriegt, da läuft oder kann 60 Liter pro Minute Sauerstoff mit Luft gemischt und ein bisschen Flüssigkeit, sodass das feucht ist, den Patienten angewendet werden. Der große Unterschied zur Berlin-Definition ist dann, dass man dort quasi den Horowitz-Quotienten generiert, über einen Piep, der mindestens 5 sein muss. Und das kann man bei dieser High-Flow-Nasal-Sauerstoff-Therapie nicht einstellen. Das wäre sozusagen eine Anpassung. Es gibt ansonsten Lungensonographie, die mittlerweile dann quasi auch angewendet werden darf, statt des Röntgenthorax und statt des CTs, zur Diagnose zum Beispiel von Konsolidierungen in der Lunge. Und was auch neu wäre als Anpassung, ist, man kann den SpO2, FiO2 Quotienten heranziehen. Das ist sozusagen die periphere Sauerstoffsättigung, die über einen Fingerclip gemessen wird und nicht der Sauerstoffpartialdruck. Und dadurch ergeben sich quasi auch zwei weitere Kategorien des ARDS. Das eine sind dann sozusagen nicht intubierte ARDS-Patienten und das andere, also Patienten zum Beispiel unter Nasal High Flow Sauerstofftherapie. Und das andere wäre eine ARDS-Identifikation in einem, sagen wir mal, ressourcenbegrenzten Raum, wo man diese ganzen Therapiemöglichkeiten nicht hat. Da würde man dann sagen, okay, man zieht die SpO2, also die periphere Sättigung heran und schätzt die FiO2 ab. Also wenn man jetzt einen Patienten 15 Liter per Maske auf die Nase setzt, dann würde man sagen, das entspricht grob einer FiO2 von 0,6. Und darüber würde man dann sozusagen dieses ARDS klassifizieren.
Du hast gerade schon so ein bisschen erklärt, dass es da neue Kategorien gibt, was, glaube ich, schon deutlich macht, was die Probleme mit der Berlin-Definition sind. Da konnte man halt eben nur invasiv beatmete Patienten klassifizieren. Was ist vielleicht noch ein anderes Problem? Du hast gerade schon gesagt, der Piep muss 5 sein. Es kann ja theoretisch sein, dass ein Patient durch die ARDS-Klassifikation wandert und das muss nicht unbedingt mit der Krankheitsschwere korrelieren. Wie kommt das zustande?
Genau, das generiert sich ja sozusagen immer darüber, wie, also theoretisch kann die FiO2 sich verändern und der PaO2 und der ist natürlich beides extrem atmungsabhängig oder beatmungsabhängig. Und wenn man zum Beispiel den Piep nicht richtig austitriert oder die Beatmung schlecht einstellt, dann kann das natürlich sozusagen diese Ratio massiv verändern und den Patienten entweder überschätzen in seiner ARDS-Schwere oder unterschätzen.
Das heißt, eigentlich müsste man unterstellen, um Patienten vergleichen zu können, dass die gut beatmet sind.
Genau.
Also das ist eine wichtige Voraussetzung.
Ja.
Wunderbar. Du hast eben schon gesagt, es müssen Diagnosen ausgeschlossen werden. Was wäre denn so der Klassiker, wenn man das TE macht? Was willst du, wenn du dir eine Diagnose aussuchen könntest, wo du sagen würdest, das muss ich wissen, damit ich sicher bin, dass es wirklich ein ARDS ist und nichts anderes. Was würdest du da ausschließen wollen?
Man guckt vor allen Dingen nach Linksherzfunktion und wenn man sagt, okay, man hat ein Linksherzversagen mit Rückstau in die Lunge, hätte man klassischerweise ein kardiales Lungenödem und das wäre das, was man auf jeden Fall ausschließen muss.
Und wenn wir jetzt schon bei Diagnostik sind, wenn jetzt ein ARDS-Patient zu uns auf Station kommt, hat jetzt vorher nicht viel Arztkontakt gehabt, was sind die Sachen, die wir auf jeden Fall diagnostisch bei diesem Patienten machen müssen?
Genau, weitere Diagnostik zur Prognoseabschätzung ist generell CT-Bildgebung oder Röntgen-Thorax. Je nachdem, wie die Verfügbarkeit ist bei uns, würde man ein CT machen. Damit kann man zum einen einschätzen, wie der Status quo ist und wie sich vor allen Dingen im Verlauf die Lunge verändert. Ansonsten würde man Blutkulturen abnehmen oder Proben aus der Lunge oder beides am besten, um Erregerdiagnostik zu betreiben. Man würde das TEE machen, um die Herzfunktion abzuschätzen und das wären so die diagnostischen Maßnahmen, die man treffen würde.
Was würdest du im Labor sehen wollen bei so einem Patienten?
Im Labor geht es vor allen Dingen um Entzündungsparameter, wie die sich verändern, wenn man jetzt dem ARDS unterstellt, dass es zum Beispiel einen pneumogenen Fokus hat im Sinne von einer pneumogenen Sepsis, also zum Beispiel eine bakterielle oder viral erworbene Pneumonie.
Genau, und eine BGA wäre ganz nett, dass wir so ein bisschen klar sehen, ja, macht der Laktat, wie ist das CO2, wie ist der pH?
Genau, also im Sinne von einer Sepsistherapie wäre dann natürlich die Laktatmessung und die kontinuierliche BGA-Messungen, darüber steuern wir quasi die Sepsistherapie, dass man permanent sieht, wie entwickelt sich das Laktat, wie entwickelt sich die Oxygenierung, wie entwickelt sich vor allen Dingen die CO2-Abatmung, weil häufig Patienten ja starten mit einem ARDS und haben initial erstmal eine Hypoxämie und darüber also ein teilrespiratorisches Versagen und das mündet dann häufig, wenn diese interstitiellen Räume sich verdicken und die Atemmechanik weiter nachlässt, dann einen globalen respiratorischen Versagen, vor allem mit einer Hyperkapnie und das würde man natürlich BGA gesteuert sehen.
Was vielleicht eben so ein bisschen verwirrend war, wir haben schon gesagt, nicht jedes ARDS muss auch eine Pneumonie sein. Das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären, wie das denn funktioniert. Also es gibt offensichtlich beim ARDS eine Entzündung in der Lunge. Aber es muss nicht unbedingt eine Pneumonie sein. Wo kann das ARDS denn noch herkommen?
Genau, also man kann das in ganz viele verschiedene Formen einteilen. Eine der gängigsten ist, dass man von einem direkten und einem indirekten ADS spricht. Dabei generiert sich sozusagen das direkte ADS über einen Fokus in der Lunge. Das kann zum Beispiel eine Pneumonie sein, im Sinne von einer viralen oder bakteriellen Pneumonie, kann aber auch eine Aspiration sein, kann aber auch zum Beispiel eine Lungenarterienembolie sein, zum Beispiel Fruchtwasser oder eine Fettembolie, die sowas machen können. Und extrapulmonal gibt's auch einen Fokus. Theoretisch, das kann eine extrapulmonale Sepsis sein, also mit einem Sepsisfokus irgendwo anders, oder auch sterile Infektionen wie zum Beispiel eine Pankreatitis. Und letztendlich triggern diese ganzen Krankheitsbilder eine immunologische Überreaktion im Sinne von einer Inflammation, die so stark ist, dass sie sozusagen außer Band und also die sich verselbstständigt, und dann kann sich das ARDS quasi über den direkten Fokus als auch über den indirekten Fokus entwickeln. Bei dem direkten Fokus wäre es dann so, dass man zum Beispiel in der Lunge jetzt eine virale Pneumonie hat. Die Entzündung findet direkt vor an Ort und Stelle statt, und diese Blut-Luft-Schranke, also zwischen Alveolen und Kapillaren, geht kaputt. Und beim indirekten ARDS kann es sein, dass quasi diese Entzündungsmediatoren übers Blut an die Lunge herangetragen werden, und auch dort geht wieder diese Blut-Luft-Schranke kaputt. Aber jetzt von der anderen Seite, wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, bei einer Pankreatitis, viele Entzündungsmediatoren werden freigesetzt, die gehen über den Blutstrom bis zur Lunge, und an der Lunge zerstören die dann sozusagen von der anderen Seite diese Blut-Luft-Schranke.
Und traumatisch wäre das auch vorstellbar, also dass jemand irgendwie einen schlimmen Unfall hat und dann deswegen ADS entwickelt?
Genau, also entweder ein Polytrauma, ganz häufig mit Lungenkontusionen, die mechanisch einfach an einer Stelle die Lunge zusammendrücken, und darüber generieren sich ja auch quasi wieder Entzündungsmediatoren und vor allen Dingen auch Substanzen, die quasi Entzündungen auslösen, und das ist auf jeden Fall denkbar.
Was jetzt vielleicht auch für mich, da habe ich jetzt kurz gestutzt, du hast eben gesagt, eine Fruchtwasserembolie kann ADS machen. Wie unterscheidet man denn, dass der Grund nicht für das Krankheitsbild oder das Syndrom, was wir als ADS sehen wollen, was ja am Ende so ein bisschen eine Ausschlussdiagnose ist, durch wirklich das ADS in dieses oder durch das ADS ausgelöst wird, in dieses Syndrom passt oder vielleicht kardiale zirkulatorische Ursachen hat? Wo zieht man da die Grenze? Also für mich wäre jetzt Fruchtwasserembolie, hätte ich gedacht, das ist jetzt eher eine andere Ursache, das ist kein ADS.
Genau, das kann auch einfach gar kein ADS ausprägen, aber theoretisch wäre durch die Embolie, kann natürlich wieder Gewebe untergehen. Durch den Gewebeuntergang werden verschiedene DAMPs freigesetzt, das sind sozusagen Danger Associated Molecular Patterns, und die werden von Mustererkennungsrezeptoren erkannt und können dann über Zelluntergang auch wieder in der Lunge über verschiedenste Mechanismen zu einem ADS führen.
Das heißt aber, dann haben wir quasi einen sekundären Schaden, und die initiale Embolie, wenn die den Patienten schlecht macht, würde man noch nicht als ADS sehen, sondern dann die Entzündungsreaktion, die darauf folgt.
Genau, das ADS würde sich auch da wieder dann über diese Kriterien sozusagen generieren, also klinische Symptome, Radiologie, Atemmechanik und Laborbefund, und würde dann quasi, wenn das alles erfüllt ist, im Sinne der Berlin-Definition wieder auf ein ADS hinweisen.
Gut, dann haben wir es, glaube ich, jetzt diagnostiziert, das ADS. Was können wir denn therapeutisch unserem Patienten anbieten? Also was kann man machen?
Genau, man merkt ja schon bei der Riesenbreite an auslösenden Faktoren, dass man das wahrscheinlich gar nicht so über einen Kamm scheren kann. Es wurden viele Studien gemacht und viele Studien sind im Sande verlaufen, weil man einfach nicht genug Patienten von einem Kollektiv hatte, bei denen eine bestimmte Therapie hilft. Wenn man sich jetzt überlegt, die Pankreatitis ist wahrscheinlich ganz anders in der Lunge als zum Beispiel die virale Pneumonie. Generell kann man sagen, man braucht eine kausale Therapie. Das ist vor allen Dingen bei einer bakteriellen Pneumonie, wie das jetzt in dem Fall ist, eine antibiotische Fokussanierung. Da geht man nach dem Tarragona-Schema vor. Also man würde sozusagen sich den Patienten angucken, was bringt der für Vorerkrankungen mit, wie ist der dran. Man guckt nach dem Krankenhaus, jetzt ist das extern erworben, aber theoretisch kann man natürlich auch in einem Krankenhaus noch mehr Keime draufkriegen. Wie ist die Resistenzlage da? Man würde, wie hier in dem Fallbeispiel, sofort sehr schnell und breit antibiotisch abdecken, dann die Area-Diagnostik machen, wie wir das vorhin besprochen haben, und dann quasi weiter fokussieren auf die Erreger, die man dann nachweist, um die Breite der Antibiose einzuschränken.
Okay, das heißt im Wesentlichen grundsätzlich, wir machen bei den meisten Patienten, die ein infektiöses ADS haben, eine Sepsistherapie. Ich glaube, das haben wir hinlänglich in der Sepsis-Folge besprochen. Was sind denn die Dinge, die speziell sind fürs ADS?
Speziell würde man sich dann natürlich um die Lunge kümmern, und das ist vor allen Dingen die Lagerungstherapie, die wir eben angesprochen haben. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wenn Patienten auf dem Rücken liegen, dann sind vor allen Dingen die dorsobasalen Abschnitte der Lunge schlechter ventiliert und schlechter perfundiert, weil sozusagen das Zwerchfell hochsteht. Deswegen versucht man diese Leute auf den Bauch zu drehen. Damit nimmt man den intraabdominellen Druck und die Lunge kann sich besser entfalten. Man hat sozusagen ein besseres Verhältnis zwischen durchbluteten und belüfteten Lungenarealen. Das ist möglich, dass man diese Patienten dann 12 bis 16 Stunden so lagert, dann wieder auf den Bauch dreht, auf den Rücken zurückdreht, dann vielleicht mal 4-5 Stunden Pause macht, um dann sie wieder auf den Bauch zurückzudrehen. Diese Bauchlagerung ist, wenn man da mit vielen Leuten unterwegs ist, auch und das ein paar Mal gemacht hat, relativ komplikationslos durchführbar. Es gibt natürlich ein paar relative Kontraindikationen, wenn man jetzt einen offenen das Abdomen hat, weil das zum Beispiel operiert wurde oder weil man ein anderes Trauma hat, was diese Lagerung nicht zulässt. Das wäre sozusagen was da dagegen sprechen würde, oder zum Beispiel Hirndruck, wo man sagt, okay, man braucht die gute venösen Abstrom, dann muss man das sehr gut sich überlegen, Kosten-Risiko-Verhältnis, aber die Bauchlagerung ist sozusagen das, was man lagerungsmäßig machen würde. Ansonsten ist es wichtig, die Patienten möglichst negativ zu bilanzieren, das heißt volumenrestriktiv. Das kann man entweder erreichen durch die Gabe von Diuretika, dass man sagt, okay, man bedingt medikamentös eine forcierte Diurese, oder man schließt eine Dialyse an und man generiert über diese Dialyse dann ein Volumendefizit.
Und versucht selber möglichst wenig Wasser reinzukippen.
Genau.
Was natürlich schwierig sein kann im fulminanten septischen Schock.
Absolut.
Das ist halt ein bisschen, für gerade diesen Patienten wahrscheinlich der Grund, warum, oder bei vielen Patienten der Grund, warum es dann vielleicht auch Sinn macht zu sagen, man nimmt noch ein anderes Verfahren, wo man halt unabhängig vom Volumenstatus, sage ich mal, in der Lunge, wie viel Wasser da drin ist, halt oxygenieren kann. Ja, weswegen dieser Patient ja wahrscheinlich an der ECMO ganz gut aufgehoben wäre. Vielleicht noch einmal kurz auf das Fallbeispiel zurückzukommen. Wenn du dir das anschaust, der hat einen PaO2 von 89 und einen CO2 von 70 beim pH von 6,9. Was wäre das, wo du mehr Bedenken hättest? Hast du eher Bedenken, dass der Patient zu sauer wird, oder hast du eher Bedenken, dass der Patient schlecht oxygeniert, oder ist es beides in dem Fall?
Also die Oxygenierung ist natürlich massiv schlecht, wenn man jetzt sagt, man hat unter 100% ein PO2 von 89, aber damit wäre man trotzdem noch in dem Zielbereich, den man eigentlich anstrebt. Was mir da mehr Gedanken machen würde, wäre der pH von mittlerweile unter 7, der natürlich durch das hohe CO2 bedingt ist. Man kann das CO2 ansteigen lassen im Sinne von so einer permissiven Hyperkapnie, dass man sagt, okay, man toleriert ein pH von 7,2 und sagt sozusagen im Sinne der Lungenprotektion, dass man die Patienten jetzt nicht übermäßig stark ventiliert, akzeptiert man das einfach. Alles, was da drunter geht, wird natürlich irgendwann gefährlich, weil vor allen Dingen Katecholamine nicht mehr wirken, weil die ganze Homöostase des Körpers einfach ausgelegt ist auf einen normalen pH, also so um die 7,35, und mit 6,9 sind wir davon weit entfernt. Das heißt, da müsste man schon aufpassen, und gegebenenfalls die Beatmung anpassen. Bei der Beatmung muss man aufpassen, die Lunge ist ja sozusagen per se geschädigt, und die Beatmung bei ADS-Patienten ist hochgradig komplex, muss man sagen, weil man natürlich auch Schäden durch die Beatmung generieren kann. Da muss man grundlegend darauf aufpassen, dass man einen guten Piep wählt. Das ist sozusagen der positive endexpiratorische Druck. Den kann man titrieren anhand von Pieptabellen. Da gibt es einmal eine High Piep Low FiO2 Tabelle und eine Low Piep High FiO2 Tabelle. und würde man quasi anpassen den Piep an die benötigte FiO2, die man braucht, um den Patienten adäquat zu oxygenieren. Ansonsten versuchen wir keinen Spitzendruck über 30 mm Hg zu generieren. Wichtig ist auch, dass das Delta zwischen Spitzendruck und Piep möglichst gering ist, also dem unteren Beatmungsdruck und dem oberen Beatmungsdruck möglichst nicht über 15 mm Hg. Das kann man in Einzelfällen, muss man davon abweichen, wenn man zum Beispiel überlegt, das ist respiratorisch nicht mehr haltbar über eine normale Beatmung. Man denkt darüber nach, man würde in den nächsten Stunden eine ECMO-Therapie anwenden, dann kann man das vielleicht kurzzeitig tolerieren. Aber man muss generell sagen, so eine Beatmung, je straffer die eingestellt ist, desto mehr schädigt die auch die Lunge, weil sie einfach Lungenareale überdehnt und auch dadurch geht einfach Lungengewebe unter.
Das heißt, wir sind so ein bisschen im Teufelskreis. Ja, die Lunge ist schon schlecht und deswegen müssen wir den Patienten immer aggressiver beatmen und machen damit die Lunge aber noch weiter kaputt. Was wäre denn für dich so ein Zielwert, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt für einen ADS-Patienten anstreben, wenn ich mir jetzt angucke, mit wie viel Volumen ich den beatmen möchte?
Genau, also da gibt's viele Untersuchungen zu. Letztendlich hat man ungefähr 6 Milliliter pro Kilogramm ideales Körpergewicht herausgefunden. Das sollte man möglichst nicht überschreiten, weil darüber generieren sich einfach noch mehr Schädigungen in der Lunge über die Beatmung, als dass sie dann letztendlich hilfreich ist.
Wenn man sich jetzt anguckt, wir haben auf der einen Seite die Beatmung, die wir so einstellen wollen, dass wir den Patienten so beatmen, dass es für den Patienten nicht schädlich ist. Also wir Oxygenierung und Dekarboxylierung in einem ausreichenden Maß erreichen, was auch immer ausreichend dann ist, und gleichzeitig die Lunge nicht durch die Beatmung mehr schädigen als unbedingt nötig. Die Bauchlage, wann würdest du die anwenden wollen und für wie lange?
Genau, also anwendbar ist die relativ zügig, wenn man merkt, okay, also das Ziel wäre ein PaO2 zwischen 60 und 80 und man merkt, das ist nicht mehr gut zu erreichen über eine normale eingestellte Beatmung. Das heißt, mit nicht verrückt hohem Spitzendruck, nicht verrückt hohem Delta. Und wenn man dann darunter fällt, würde man irgendwann sagen, okay, man dreht die Patienten um. Und dann würde man die vielleicht für 12 Stunden so liegen lassen, 12 bis 14 Stunden. Und dann dreht man die für eine Pause wieder auf den Rücken, weil vor allen Dingen natürlich Gesichtsödeme, der Druck im Kopf kann steigen, der Druck in den Augen kann steigen. Es können andere Druckstellen an Körperstellen entstehen, sodass das quasi entlastet wird. Und dann würde man die wieder zurückdrehen auf den Bauch sozusagen. Das macht man so lange, bis man merkt, dass das keinen großen Benefit mehr bringt, dass man sozusagen die Beatmung deeskalieren kann. Wenn man merkt, okay, die Beatmung ist jetzt deeskalierbar, dann würde man mit diesen Lagerungsmanövern irgendwann sozusagen aufhören. Also wenn die Oxygenierung dann irgendwann wieder steigt und ja.
Und wenn wir unseren Patienten jetzt anschauen, der ist auf den Bauch gedreht worden und hat aber davon nicht profitiert, würden wir das dann trotzdem weiter anwenden?
Genau, das würden wir trotzdem weiter anwenden, weil man das natürlich über eine lange Strecke sehen muss. Diese Patienten liegen ja häufig sehr lange auf Intensivstationen und dann sind 12 Stunden relativ wenig. Und in den 12 Stunden können natürlich sich schon auch Atelektasen wieder aufgehen und sich sozusagen eine Beatmung, Gesamtlage verbessern, die man aber so jetzt über eine einzelne BGA nicht unbedingt mitbekommt.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Beatmungsmechanik schauen. Ein heiß diskutiertes Thema auch für die einzelnen Patienten ist ja die Muskelrelaxierung. Wie würdest du das sehen? Würdest du einen Patienten eher relaxieren wollen, wenn der so kritisch ist? Oder würdest du sagen, der sollte keine Muskelrelaxierung erhalten?
Also wir relaxieren sehr selten auf Intensivstationen. Es gibt natürlich Lagerungsmanöver oder bei Patienten, die unter einer riesig hohen Sedierungsmenge trotzdem noch gegen die Beatmung pressen. Da kann man sowas mal anwenden, aber insgesamt würden wir eher davon abweichen, weil man natürlich auch im Verlauf dieser ganzen Therapie darauf abzielt, dass der Eigenatmenanteil irgendwann wieder gesteigert werden soll. Und das geht unter Relaxierung natürlich nicht.
Das heißt, wir würden das eigentlich bei fast allen Patienten anstreben, dass die möglichst selber mitatmen?
Ja, das kommt sozusagen auf den auf das Stadium drauf an, muss man sagen. Also wenn das eine ganz akute Phase ist, wo kaum Beatmung möglich ist, wo eine ECMO-Therapie sozusagen unheimlich viel Oxygenierung schaffen muss, da wäre man vorsichtig. Aber im Verlauf der Therapie würde man das sicherlich irgendwann ausweiten auf einen Eigenatmanteil, der höher geht, weil man vor allen Dingen darüber natürlich auch CO2 beatmen kann.
Wenn wir uns die medikamentöse Therapie anschauen, Antibiosen haben wir schon genannt, das ist, glaube ich, da, wo man sagen kann, okay, da besteht die beste Evidenz für, wenn man ein infektiöses ADS hat, dann ist das halt eine Sepsis und da ist halt die Antibiose, die früh gegeben werden muss und wirksam sein muss, das, was den Patienten rettet oder halt im Zweifel leider nicht. Was kann man sonst noch medikamentös im ADS anwenden oder haben wir da nichts?
Genau, es gibt natürlich Virostatika noch, wenn man jetzt über eine virale Pneumonie nachdenkt. Es gibt Pilzmittel, die man geben kann, wenn es sich um Pilze handelt. Es gibt sehr kontrovers diskutiert Glukokortikoide, die in geringem Dosis gegeben werden, unter der Annahme, dass sie sozusagen antiinflammatorisch wirken und diese initiale inflammatorische Phase reduzieren. Da gibt es aber sowohl Daten dafür als auch Daten dagegen, weil man natürlich das Risiko über eine Immunsuppression dann wieder Superinfektionen zu generieren erhöht und damit letztendlich die Letalität auch steigern kann. Das heißt, medikamentös ist man sehr limitiert, was das angeht.
Wir haben jetzt die ECMO schon häufig angesprochen. Vielleicht kannst du ganz, ganz kurz einmal in ganz groben Zügen, wir machen eine eigene Folge dazu, aber nur, dass man sie jetzt nicht 10-mal das Stichwort gehört hat und nicht weiß, wie es funktioniert. Also wenn wir eine venovenöse ECMO haben, wie ist das grobe Funktionsprinzip dahinter?
Genau, also da geht es letztendlich darum, extrakorporal Sauerstoff dem Blut zuzufügen und CO2 zu entfernen. Bei einer venovenösen ECMO wäre die Voraussetzung, dass das Herz funktioniert, weil man quasi sowohl venös Blut entnimmt als auch venös zurückgibt. Klassischerweise wäre das so, dass man über die Vena femoralis in die Vena cava inferior geht, um das Blut abzusaugen. Dann fließt das extrakorporal in so einen Filter rein, wo dem Blut dann quasi Sauerstoff zugefügt wird. Und dann fließt das zurück, meist über die Vena jugularis interna und dann letztlich in den Vorhof und dann kriegt der Körper sozusagen wieder oxygeniertes Blut und vor allen Dingen CO2 reduziertes Blut zurück.
Und was machen wir da mit der Beatmung?
Genau, die Beatmung kann man in dem Fall dann natürlich stark deeskalieren, weil die Patienten sozusagen über dieses extrakorporale Device mit Sauerstoff versorgt sind. Das heißt, man würde die Beatmung da auf ein minimale Einstellung zurückfahren im Sinne von so einer Baby-Lung sozusagen, dass man sagt, man reduziert die Atemhubvolumina extrem, man macht die Atemfrequenz ganz runter und beatmet diese Patienten dann einfach sozusagen so schonend wie möglich.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, die haben wir eben vergessen. Und zwar sind wir ja kurz so auf die Diagnostik eingegangen und unter anderem hast du gesagt BAL. Ich glaube, da müssen wir noch einmal sagen, was ist überhaupt eine BAL und was wollen wir da diagnostisch sehen und kann uns eine BAL vielleicht sogar therapeutisch helfen?
Genau, also eine BAL ist eine bronchoskopisch generierte Abnahme von Probenmaterial aus der Lunge. Das heißt, man hat eine Kamera, mit der geht man meist über den Tubus dann in die Lunge, durch die Trachea, in die einzelnen Abschnitte der Lunge, die zu erreichen sind. Spült an einer definierten Stelle, wenn man es will, Wasser rein und zieht dieses Wasser zurück und in dem Wasser löst sich dann natürlich eine ganze Menge Schleim und Zellen und vielleicht auch Erreger, die das Ganze auslösen. Und das hilft natürlich dann erstens, um mechanische Probleme zu lösen. Wir hatten ja eingangs gesagt, man muss sozusagen ausschließen, dass Atelektasen zum Beispiel bestehen. Wenn man jetzt sagt, einzelne Hauptbronchien wären komplett verlegt mit Schleim, dann könnte man die freimachen und die würden dann quasi dem funktionellen Lungenanteil wieder dazugehören. Und zum anderen kann man natürlich Erregerdiagnostik betreiben. Man schickt dann dieses Material in die Mikrobiologie und in der Mikrobiologie können dann bakterielle Erreger diagnostiziert werden, indem man das Ganze anzüchtet oder in der Virologie Erreger wie zum Beispiel Influenza oder so diagnostiziert werden und daran könnte man Therapien anpassen.
Kannst du noch einmal kurz erklären, wie das dazu führt, dass die Lunge wieder am Gasaustausch teilnimmt?
Genau, also es ist ja so, dass man während eines ARDS ein hohes Schandvolumen generiert. Man pumpt sozusagen ja normalerweise vom rechten Herz Blut ohne Sauerstoff in die Lunge und das geht dann mit Sauerstoff gefüllt wieder zurück in den Körperkreislauf, also nach links. Und das Problem ist hier, dass man Lungenareale hat, die gar nicht mehr belüftet sind, weil sie zum Beispiel verlegt sind. Also die Grundannahme bei einem ARDS ist ja, dass man Alveolen hat und diese Alveolen füllen sich langsam mit Flüssigkeit. Also man hat eine Schädigung zwischen der Alveole und der Kapillare und dann fließt Wasser, Proteine, Zellschrott, Zellen in diese Alveolen rein. Das sind ja letztlich die funktionellen Einheiten, die den Sauerstoffaustausch generieren und nehmen nicht mehr am Sauerstoffaustausch teil. Und da fließt aber trotzdem noch Blut dran vorbei. Und dieses Blut, das nennt man dann sozusagen, das ist ein Schand, das wird nicht mehr mit Sauerstoff gefüllt und geht zurück in den Körper.
Und wie machen wir das jetzt wieder? Also wie schaffen wir das, dass das nicht mehr so ist? Also was macht die BAL da? Oder eine Bronchoskopie?
Genau, eine Bronchoskopie könnte dann zum Beispiel, wenn man sagt, man hat das Ganze nicht auf der funktionellen Einheit der Alveole, sondern drüber, wenn man Segmentbronchien hat, die verlegt sind, die würden ja dann sozusagen auch nicht am Gasaustausch teilnehmen, weil einfach von oben keine Luft reingeht. Und dann kann man mit der Bronchoskopie an der Stelle zum Beispiel Schleim oder Blut oder was auch immer da drin ist, wegputzen und das wieder öffnen.
Also man hat so eine kleine Kamera mit einem langen Schlauch, da ist genau. Sind zwei Kanäle drin, über den einen kann man Wasser reingeben und auf der anderen kann man saugen.
Ja.
Und da kann man halt eben putzen sozusagen. Ja, also man kann versuchen, Sachen aufzulösen. Jetzt müssen wir aber ja irgendwie in die Lunge kommen und das ist ein Patient, der ist maximal respiratorisch angespannt. Was ist denn das Risiko bei so einer Bronchoskopie, bei so einem Patienten?
Genau, da gibt es natürlich viele Risiken. Also zum einen ist das natürlich ein wahnsinnig hoher Reiz, wenn man sich überlegt, man geht mit einer Kamera in die Lunge, dann ist das etwas sehr Unangenehmes. Und wenn die Sedierung nicht tief genug ist, dann kann das zum Husten führen. Und das Husten hat dann sozusagen durch den ansteigenden Druck im Thorax wieder macht das ein Problem mit der Vorlast und generiert quasi eine hämodynamische Instabilität oder kann es generieren. Zum anderen ist natürlich ein hohes Risiko da, diese Lunge ist hochgradig entzündet, das Gewebe ist komplett kontaktvulnerabel und wenn man da mit einer Kamera reingeht, dann kann man natürlich auch Verletzungen schaffen. Und vor allen Dingen in so einer Situation wie dem ARDS, was ja quasi eine pneumogene Sepsis ist, oder sein kann, ist die Gerinnung natürlich auch maximal kompromittiert. Das bedeutet, man hat per se eine, sagen wir mal, überschießende und teilweise dann auch Verbrauchskoagulopathie. Und das kann natürlich bluten. Und wenn es in die Lunge blutet, bei jemandem, der per se schon keine gut funktionierende Lunge hat, der hat natürlich dann noch ein größeres Problem. Und ansonsten ist es natürlich so, wenn man bronchoskopiert, dann kann man in diesem Setting, dann fällt der Piep sozusagen ab. Die Oxygenierung ist möglicherweise in der Zeit nicht so gut und vor allen Dingen kann natürlich auch in der Zeit das CO2 deutlich ansteigen und über eine Verschiebung des pHs dann einfach eine Instabilität erzeugen.
Das heißt, wir haben das eine Rohr in die Lunge, das ist der Beatmungsschlauch, der Tubus oder die Kanüle. Und da tun wir halt noch was anderes rein, was uns halt einfach Volumen klaut. Ja? Und die Beatmung ist dadurch halt sehr, sehr erschwert und gerade bei einem solchen Patienten würde man sich das wahrscheinlich gut überlegen, ob man da jetzt, bevor der ein Assist-Device hat, noch in die Lunge reinbronchoskopieren kann. Das heißt nicht, dass man das nicht machen darf, aber es ist halt eine schwierige Abwägung. Okay, gibt es noch irgendwas in diesem Themenkomplex, was wir nicht beackert haben, was aus deiner Sicht total wichtig ist?
Also ich glaube, dass man in Zukunft mehr darüber nachdenken muss, was das ARDS auslöst und das ARDS vielmehr danach klassifiziert nach einzelnen Phänotypen sozusagen, nach Patienten, die zum Beispiel eher eine Inflammation zeigen, weil sie eine pulmonales, also ein direktes ARDS haben. Man muss vor allen Dingen danach gucken, wie ist Tissue Regeneration, also das bedeutet, man hat Patienten, die initial diese Inflammation haben und nach der Inflammation stellt sich sozusagen hinten an eine Regeneration des Lungengewebes. Und das kann bei manchen Patienten dazu führen, dass sie eine fibrotische Lunge kriegen, also einen narbigen Umbau der Lunge. Danach müsste man gucken, was es da für Sachen gibt, die sozusagen prädispositionieren. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man diese Patienten mehr oder molekularer aufschlüsselt, um in bestimmten Kollektiven mechanistische Pack-ans zu bekommen, die man dann theoretisch behandeln kann.
Kommt in die AG Brude.
Genau.
Sehr schön. Und wenn wir jetzt einmal mit dem Fall abschließen, was würdest du sagen, der Patient kommt jetzt an die ECMO, die ECMO wird nach, sagen wir, 7 Tagen, der Patient hat sich pulmonal gut erholt, ist aber weiter vom Respirator abhängig, kommt die ECMO wieder raus am 7. Tag. Wie wird der weitere Verlauf des Patienten sein? Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Das ist ja jetzt eine ambulant erworbene Pneumonie, aber der hat ja jetzt, ich sag mal, Pech gehabt. Was steht dem Patienten bevor? Ich sag jetzt mal, ab Tag 7 ECMOs raus.
Genau, das ist natürlich nicht so, dass wenn die ECMO jetzt rausgeht, dass der Patient dann geheilt ist und nach Hause gehen kann. Das sind häufig irre lange Verläufe, die sich dann anschließen. Also die Patienten müssen quasi wieder trainieren, dass sie richtig atmen können, weil diese ganze Atemmuskulatur sich sozusagen unter der Beatmung zurückbildet. Das heißt, es schließt sich ein irre langer Prozess an, in dem die Patienten quasi im Sinne von einer Reha quasi wieder lernen, richtig zu atmen, richtig zu schlucken und dann irgendwann wieder entlassen werden können. Also das ist nichts, was sofort endet, nachdem die ECMO raus ist.
Und Stichwort Erwöhnung vom Respirator. Wie würde das wahrscheinlich bei so einem Patienten laufen? Geht das über den normalen Tubus?
Genau, also es ist ja so, dass man an so einem Respirator nicht nur beatmet werden kann, sondern auch sozusagen unterstützt atmen kann. Das wäre dann so, dass man diese Beatmung sukzessive reduziert, also den Anteil, den das Gerät an der Beatmung übernimmt, reduziert und den Eigenatmenanteil erhöht. Das funktioniert am Tubus sozusagen eine gewisse Zeit, ist aber meistens dann so lange und auch nicht zu tolerieren, dass man dann eine Trachealkanüle anbringt, also quasi unter die Stimmritze geht und durch die Haut von außen quasi die Möglichkeit schafft zu atmen, die dann deutlich weniger reizt und darüber kann man dann anfangen, die Leute zu trainieren, dass sie wieder selbst atmen. Und irgendwann, wenn es gut läuft und wenn möglichst wenig Komplikationen mit weiteren bakteriellen Infektionen, die sich dort anschließen können und weiteren anderen Komplikationen, dass man das dann irgendwann rauszieht und die Leute entlässt. Ja.
Das klang jetzt eher negativ, aber dann enden wir halt so. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist dann eine kleine OP. Also das ist dann sozusagen ein Luftröhrenschnitt, wie man das so kennt. Und da wird dann anstatt des Tubus halt tiefer eine Beatmungskanüle eingebracht.
Genau, da gibt es 2 Möglichkeiten. Also entweder man macht das operativ. Das würden dann sozusagen die Kollegen aus der Allgemeinchirurgie machen. Die präparieren das frei.
Oder HNO.
Oder HNO und legen dann da so eine Trachealkanüle ein. Oder man macht das mit einer Punktion, das heißt, man stellt sich von innen die Luftröhre da mit diesem Bronchoskop und sticht von außen mit einer Nadel zwischen den Trachealspangen dann in die Trachea rein, führt darüber einen Draht vor und dilatiert dann das Gewebe auf und steckt dann quasi von außen so eine Trachealkanüle rein.
Und dann wird alles gut.
Dann wird alles gut.
Sehr gut. Haben wir doch noch einen positiven Abschluss gefunden. Konrad, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Oh, gerne.
Auch nochmal vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und ganz besonderen Dank an Finn für die Postproduktion und auch auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch zum Examen. Mach's gut. Tschüss.